Herzlich willkommen bei eurem liebsten Tiermedizin-Podcast Breaking Bad mit Jana und mir, ich bin Karim. Heute ist die erste Folge in 2021. Krass. Und es geht um Kommunikation. Wirklich sehr, sehr spannende Themen. Wir starten direkt.
Hallo Karim.
Hallo Jana. Sozusagen frohes neues Jahr.
Oh oder? Ja, frohes neues Jahr in der Zukunft.
Genau, wir nehmen nämlich noch in 2020 auf, aber die Folge erscheint in 2021 im Land der Möglichkeiten, wo alles besser ist, wo Leute geimpft werden, wir eine glorreiche Zukunft vor uns haben und irgendwie hoffentlich wieder uns zusammen sehen können und diese ganzen schönen Sachen, oder?
Ja, wobei sich für uns ja genau gar nichts ändert, weil wir uns original seit, ich weiß nicht, 4 Jahren nicht gesehen haben.
Das stimmt. Wir haben uns, Tatsache, wir haben uns, seit wir diesen Podcast aufnehmen, nicht gesehen, ne?
Ja, korrekt.
Krass. Ja gut, nee, dann ändert sich nichts. Okay, 2021 wird wie 2020, alles klar, weiter geht's.
In unserem Podcast-Kosmos auf jeden Fall.
Yes. Was mich wirklich interessiert, was ich jetzt natürlich noch nicht beantworten kann, ist, wie viele Leute tatsächlich keine Böller haben und oh, ja, wie unser Nachbarshund das verkraften wird, wenn weniger geböllert wird. Weil die ist so eine, ja, so eine Tierschutzhündin und die rastet völlig aus in den letzten Jahren. Mhm. Die hat da mega Schiss vor und ich bin mal gespannt. Ich hoffe ja, dass es in ein paar Tagen, wenn dann Silvester ist, wirklich nichts los sein wird und dass der Hund dann irgendwie entspannt bleiben kann. Aber ich glaube, ja, dass viele Leute noch im Keller irgendwie gebunkert haben.
Genau, oder? Ich glaube auch noch nicht ganz dran, dass es hier so ruhig bleiben wird. Mhm. Mal schauen.
Ja.
Stelle ich mir auch ein bisschen komisch vor.
Ja. Aber heute soll es ja um was anderes gehen, nicht um Böllern.
Ja.
Das hatten wir in letztes Jahr ja so Silvesterangst als Thema.
Genau.
Heute geht es um Kommunikation.
Ja, aber ich wollte dir noch was anderes. Bevor wir ins Thema starten, wollte ich dich noch fragen, ob du, warst du auf Instagram unterwegs die letzten Tage?
Nee, Jana, überhaupt nicht. Ich hasse Instagram. Nein, ja, natürlich, klar.
Ich muss mal kurz einen Shoutout an Sebastian Junikeit raushauen. Hast du diese Story mit dem Pokémon-Quiz gesehen?
Ja, großartig, oder?
Ach du mein, das war so gut. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, und ihr müsst auch keine Pokémon-Fans sein, geht mal auf die Instagram-Seite von Der Tierarzt und ich hoffe, er hat es irgendwie in den Highlights verlinkt oder so. Der macht öfter mal so Quizfragen, häufig sehr medizinisch und auch recht anspruchsvoll, aber das war mal mit so einer kleinen kreativen und unterhalterischen Note dabei. Guckt es euch an, es macht Spaß.
Abgesehen davon ist Sebastian einfach ein mega cooler Typ und den ich auch privat kenne und der einfach mega nett ist. Und der hat so eine leicht sarkastische Art, die glaube ich, viele Tierärzte irgendwann entwickeln, die ich ja sehr unterhaltsam finde.
Ja, der ist drüber. Der ist auch einfach so ein Unikum, ne? Der ist so ein besonderer Typ irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Hat auch sehr coole YouTube-Videos zusammen mit Zooplus, glaube ich, macht er so eine Reihe Tierarzt Tacheles, wo schon das Programm ist.
Allein
quasi,
der Name ist auch Gold wert.
er redet Tacheles, ja. Cooler Typ.
Auf jeden Fall.
Der unseren Podcast nicht hört, deshalb würde er das nie hören.
Wirklich nicht.
Also können wir jetzt auch sagen, Sebastian stinkt nach Pups und er wird es nie
Ja, dann nehme ich alles zurück. Also das braucht ihr nicht auf die Instagram-Seite gehen, braucht ihr euch nicht anschauen. Okay, gut, zurück zum Thema. Ja,
Kommunikation.
Willst
du starten?
Ja, gerne.
Hau rein.
Also, Kommunikation ist, hier, apropos, nee, kurze Randinfo. Ich werde von meinen Sozialarbeiterfreunden regelmäßig hart darüber ausgelacht, was wir Naturwissenschaftler uns in Fortbildungen über Kommunikation aneignen müssen. Und dann stehen die hinter mir, wenn ich so ein Webinar mache zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Gesprächsführungen, sonst was, zeigen auf die Folie und lachen sich kringelig, was wir da lernen.
Oh. Ja, es ist so ein bisschen Grundschulwissen eigentlich, ne?
Ja, man hat wirklich so ein bisschen das Gefühl, wir sind behindert als Naturwissenschaftler, was das angeht. Naja, okay, wie auch immer, dafür können wir andere Sachen. Naja, also es gibt ja diesen, hast du bestimmt schon mal gehört, diesen Ausspruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Ja? Und das ist ja, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, ist das ja auch irgendwie relativ eingängig, also für den Menschen auf jeden Fall. Aber ist die Frage, wie ist es denn bei anderen Spezies? Aha. Kommunizieren die überhaupt? Und wenn ja, können die nicht kommunizieren? Irgendwie so Säugetiere, die sich gegenseitig sehen können, dann macht das irgendwie in meinem Kopf noch einigermaßen Sinn. Aber wie ist es mit so Insekten? Wie ist es mit Bakterien, mit Krebszellen? Mhm. Kommunizieren die überhaupt? Und wenn ja, wie oder wozu? Und ich muss zugeben, ich hatte von Bakterien immer so ein bisschen ein Bild als relativ dumme Zellen. Also die teilen sich halt und sekretieren irgendwelche Virulenzfaktoren und vermehren sich und dann ist der Host tot und dann, ups, okay, dumm gelaufen. Mhm. Aber ganz so richtig ist es vielleicht nicht, weil ich habe ein Paper gefunden und ich muss ganz ehrlich zugeben, da bin ich auch richtig, wie man schön sagt, late to the party. Das ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Und vielleicht kannst du mich gleich abholen, ob das irgendwie so generelles Allgemeinwissen ist und ich einfach hart was verpasst habe oder ob du jetzt auch gleich mit den Ohren schlackerst. Also.
Ich werde ehrlich sein, ja.
Ja, Bakterien kommunizieren tatsächlich. Und zwar über chemische Moleküle.
Nein. Echt? Nein, ja doch, nee, wo wusste ich? Das hatten wir in der Uni, Jana. Warst du nicht in der Vorlesung? Was ist los?
Ja, ich habe es mir fast gedacht, dass jetzt sowas kommt. Egal, ich habe so schön vorbereitet.
Auffrischen lohnt sich immer.
Ja, ich habe es jetzt so schön vorbereitet, ich mache es jetzt trotzdem. Also, die besten Beispiele sind so Organismen, die so über ein paar Special Skills verfügen. Also zum Beispiel leuchten können. Und zwar machen die das nicht alleine. Also so ein Bakterium, was es theoretisch könnte, fängt halt nicht an zu leuchten. Wenn die aber eine gewisse Populationsdichte erreicht haben, dann schon.
Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Spannend.
Ja, das heißt, die können gewissermaßen zählen. Also die gucken um sich rum und sagen, ah, okay, wir sind jetzt so und so viele. Dann gibt es so einen gewissen Cut-off-Wert, ab dem sie anfangen, irgendwelche neuen Fähigkeiten zu entwickeln. So New Skill Unlocked. Mhm. Und wie das funktioniert, das System nennt sich Quorum Sensing. Und das besteht aus drei relativ einfachen Komponenten. Und zwar braucht es ein Signalmolekül, das nennt sich Autoinducer, einen Rezeptor dafür und eine genregulatorische Einheit. Das heißt, jedes Bakterium sezerniert diese Autoinducer und bemerkt quasi, wie viel davon in seiner Umgebung vorhanden ist. Und ab einem gewissen Schwellenwert, wie bei so einem Aktionspotenzial, stelle ich mir das vor, wird halt ein Rezeptor aktiviert und die Genregulation für bestimmte Gene angeschaltet. Mhm. Und dann kriegen die halt neue Fähigkeiten dazu, je nach Bakterienstamm halt. Bei manchen ist es die Bildung von einem Biofilm, bei manchen sind es halt die Pathogenitätsfaktoren, Sporenbildung, aber auch Motilität oder neue Stoffwechselwege. Es ist irgendwie total verrückt, was es auslösen kann. Und das können tatsächlich nicht nur Bakterien, sondern auch Hefen. Es wird in Krebszellen vermutet und auch Bakteriophagen. Das ist irgendwie schon relativ abgefreakt. Und es ist auch unterschiedlich, je nachdem welches, also Gram-positive Bakterien haben ein anderes Kommunikationssystem als gramnegative Bakterien. Und was noch dazu kommt, manche Bakterien verstehen fremde Bakterienstämme. Also die haben quasi Rezeptoren für Autoinducer, die sie selbst nicht produzieren können. Und da gibt es Systeme, wo die sich gegenseitig im Prinzip positiv beeinflussen oder auch negativ. Und es gibt Bakterienstämme, die verschiedene Quorum-Sensing-Systeme haben. Also den einen Zyklus für die Virulenzfaktoren, den anderen für die Bewegung oder so, die sich auch gegenseitig beeinflussen. Also ganz so blöd, wie ich die gehalten habe, ist es irgendwie nicht. Und da gibt es so ein paar schöne Beispiele, zum Beispiel der Keim, der uns im Studium schon auch ab und zu mal begegnet, Pseudomonas aeruginosa. Der wird ab einem bestimmten, also der kann in der Lunge vorhanden sein und ist da irgendwie so relativ unbehelligt und macht da sein Ding, ohne irgendwie Probleme zu machen. Wenn die aber eine gewisse Populationsdichte erreicht haben, werden sie auf einmal größenwahnsinnig und produzieren Pathogenitätsfaktoren. So. Mhm. Und zack, hast du deine fette Lungenentzündung.
Das, Entschuldigung, nur zum Verständnis. Das heißt, die sind bis zu einer gewissen Anzahl an koloniebildenden Einheiten in Ordnung und nicht böse.
Richtig, ja.
Aha. Ach, krass.
Mhm. Dann die profane Hefe, Candida albicans, die hat das in einem umgekehrten Mechanismus. Die macht, also wenn zu viele Kumpane in der Nähe sind, dann hemmt die ihre eigene Hyphenbildung.
Mhm.
War ja quasi nicht mehr nötig. Und das, was natürlich auf den ersten Blick ein riesiger Vorteil für diese Spezies ist, kann natürlich umgekehrt auch eine Schwachstelle sein. Und das macht sich so ein Staph aureus zum Beispiel zunutze. Und der hemmt über so Autoinducer andere Stämme in ihrer Virulenz. Also er wird selbst virulenter und hemmt aber andere dann dabei. Das heißt, da gehen so richtige Bakterienfights los. Ich fand's ultra spannend.
Mega.
Nicht nur die Stämme untereinander reagieren darauf, sondern auch die Wirtssysteme. Also unser Immunsystem zum Beispiel reagiert mit Interleukinausschüttung auf so Autoinducer, zum Beispiel eben bei diesem genannten Pseudomonas-Keim in der Lunge. Das heißt, ohne es zu wissen, reden wir mit unseren Bakterien, mit den Krankheitserregern, die wir in uns tragen, und kommunizieren auf eine gewisse Art und Weise.
Mhm.
Das finde ich ganz schön verrückt.
Das heißt, was du eingangs gesagt hattest, man kann nie kommunizieren, gilt auch in uns drin quasi.
Ja, genau. Gilt auch zwischen Bakterien und gilt auch zwischen Säugetieren und Bakterien. Das Ganze ist noch nicht so komplett im Ausmaß erschöpft. Also gerade diese Krebszellgeschichte oder die Bakteriophagen-Sachen, die sind jetzt, die guckt man sich gerade erstmal so ein bisschen an. Aber die Biochemie dahinter ist relativ gut verstanden von diesen einfachen Systemen, also gerade so, wo es um einen, also es gibt direkte und indirekte Mechanismen. Bei einigen kann man wirklich sehr gut zuordnen, okay, das ist dieses eine Molekül, das geht über diesen einen Rezeptor zu dieser Kinase und so weiter.
Das klingt wie so, gerade die Krebszellgeschichte klingt wie so ein Einfallstor für neue Therapien, oder?
Ja,
dass man
genau.
Die Kommunikation untereinander dann irgendwie beeinflusst in irgendeiner Art und Weise.
Ja, voll. Deswegen sage ich, was für die ein Vorteil ist, kann natürlich von der anderen Seite voll gut als Schwachstelle genutzt werden.
Ja. Mhm.
Und im Prinzip, also das ganze Ding, habe ich ja gesagt, heißt Quorum Sensing. Und es ist ja im Prinzip, ist es so ein, ja, kann man sagen, demokratischer Prozess, weil es ja eine relativ einfache Entscheidungshilfe ist, ne? Wir sind so und so viele, dann machen wir das und das. Also es gibt jetzt keine Oberhefe, die sagt, hier, ihr anderen, stoppt mal eure Produktion, sondern es ist einfach quasi die pure Anzahl, die darüber entscheidet, wie weiter verfahren wird, stoffwechseltechnisch.
Das heißt, Quorum ist das Gegenteil der Kanonverschwörung?
Wenn du mir jetzt erklärst, was die Kanonverschwörung ist, dann kann ich dir darauf eine Antwort geben.
Sprich mir das so nicht aus, scheiße, jetzt ist mein Witz voll in die Hose gegangen. Dieses Q-Ding, diese Verschwörungstheorie, wo Leute denken, also relativ viele Leute denken, dass das so Reptiloide uns beherrschen und dass Angela Merkel eigentlich irgendwie eine Echse ist und so.
Okay,
nein?
Ich bin ganz froh, dass ich nicht weiß, wovon du sprichst.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele ZuhörerInnen irgendwie da wissen, was ich meine, dass so dieses Quanon, Kanon, keine Ahnung, Q-Dingsi, leider relativ verbreitet jetzt dank Corona. Naja, egal.
Ja.
War glaube ich, ich glaube, mein Witz war eigentlich ganz gut, aber es ist nicht schlimm.
Ich lasse mich gerne aufklären. Ja,
okay.
Jedenfalls wurde sich dieses System auch zunutze gemacht, weil es natürlich Bionik, ne, wir gucken uns alles Mögliche aus der Natur ab und dieser relativ einfache Entscheidungsbaum wird in der Informatik oder in der Robotik benutzt, wenn du so ganz viele einzelne kleine Robotereinheiten hast, die aber irgendwie miteinander kommunizieren sollen, dann ist das eben eine Möglichkeit zu entscheiden, ah, okay, wir sind ja so und so viele, dann tun wir das und das. Oder hier sind so und so viele von uns, dann verteile ich mich woanders hin oder sowas in der Art. Also, abschließend kann man sagen, wie du schon erkannt hast, gibt quasi keine Grenzen von diesem Nicht-Kommunizieren-Können. Ich werde Bakterien mit anderen Augen betrachten im nächsten Mikroskop.
Wollte gerade sagen, gut, dass du noch im Mikroskop hinzugefügt hast. Sonst wäre ich ziemlich beeindruckt. Okay, cool. Ja. Bist du fertig?
Passt das einigermaßen zu deinem Thema?
Total, weil bei mir geht es auch um Kommunikation, aber jetzt Kommunikation, von der ich persönlich zumindest dachte, ich hätte sie verstanden, aber festgestellt habe, dass ich nur an der Oberfläche gekratzt habe. Und zwar, wie Hunde kommunizieren oder wie Hunde ihre Umwelt wahrnehmen. Und im Endeffekt ist, also ich habe mir kein Paper oder so angeguckt, ich möchte ein Buch vorstellen. Und zwar heißt das Buch Inside of a Dog von Alexandra Horowitz. Das ist eine Psychologin vom Bernard College, hier Columbia. Und die hat etwas ganz Interessantes gemacht. Die war nämlich im Endeffekt die Erste, die gesagt hat, hier, lass doch mal nicht mit unserem menschlichen Filter schauen, wie Tiere, in diesem Fall Hunde, kommunizieren oder wie sie ihre Umwelt wahrnehmen, sondern das mal in Experimenten tatsächlich erheben, wie die ihre Umwelt so wahrnehmen und was der Hund eigentlich tatsächlich wahrnimmt und nicht, was wir denken, was der Hund wahrnimmt. Okay. Weil wir ja zum Beispiel ein sehr visuell getrimmtes Wahrnehmungssystem haben. Okay. Also wir sehen ganz viel und nehmen darüber die Welt wahr.
Jetzt bin ich
und
gespannt.
In diesem Buch, bitte?
Jetzt bin ich gespannt, wie schaltet man das? Also ich meine, du hast doch bei unserer Wahrnehmung automatisch unseren Filter drin. Wie schaltet man den aus?
Genau. Und wie sie das gemacht hat, ist, sie hat Experimente durchgeführt. Experimente klingt jetzt natürlich irgendwie nach so Tierversuchen und so. Es sind auch formell Tierversuche, aber was gemacht wurde, ist, die haben Hunde eingeladen in New York, haben die ihr Labor und die waren dann einen Nachmittag da und durften dann da auf der Wiese spielen und wurden halt mit allen möglichen Kameras und Wärme und keine Ahnung was, wurden sie gefilmt und dann wurde das Videomaterial ausgewertet. Das heißt, die
richtig
haben.
Richtig harter Tierversuch.
Ja, genau. Es war für die Hunde bestimmt mega, mega schlimm, weil ich habe das anschließend an die Buchempfehlung schließe ich eine Podcast-Empfehlung an. Und zwar, wir verlinken das in den Shownotes. Da gibt es eine Folge Freakonomics, großartiger Podcast. Und da ist Alexander Horowitz zu Gast und erzählt, wie sie diese Experimente gemacht haben und so. Und im Endeffekt, die haben so einen Hundepark sich eingerichtet und haben da die Hunde halt einfach spielen lassen und die dann da gefilmt. Und es ist, ja, ganz, ganz fiese Tierversuche. So, die haben sich das auf jeden Fall angeguckt und haben festgestellt, dass über Jahre Beobachtung hinweg, dass Hunde extrem, was wir natürlich schon wussten, über ihre Nase die Umwelt wahrnehmen. Aber wir wussten vorher noch nicht, in was für einem Ausmaß. Und das ist unter anderem, das ist in diesem Buch fantastisch beschrieben. Ich gebe mal nur einen kleinen Eindruck. Ich habe in makroskopischer Anatomie damals gelernt, der Hund riecht gut, weil er hat viele Geruchszellen. So, ne? So, next. Und dann musste ich auswendig lernen, wie die ganzen Sulki und was weiß ich da heißen. Im Endeffekt ist es aber deutlich komplexer, weil Hunde nicht nur dadurch riechen, dass sie einfach mehr Geruchszellen haben und mehr wahrnehmen können, sondern dass die gesamte Nase so aufgebaut ist, dass Geruchsstoffe, die reinkommen, optimal verteilt werden. Wir hatten das schon mal, das hast du vorgestellt. Das hat mich mega geflasht und das werde ich nie vergessen, dieses, warum Hunde eine nasse Nase haben, dass sie dadurch Geruchsstoffe binden und ne, wie beim Sommerregen, die einfach besser riechen können dadurch und halt Richtungsriechen haben. So, es kommt aber hinzu, dass die Nase so aufgebaut ist, dass Hunde gleichzeitig ein- und ausatmen können sozusagen. Und jetzt habe ich es schon verraten, aber ich bin mal gespannt, ob du das wusstest, wofür der Sulcus nasalis da ist. Nee, Entschuldigung, Sulcus alaris heißt der. Dieser Einschnitt an der Seite der Nase bei Hunden.
Aha. Ja, erzähl.
Du weißt, was ich meine, oder?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, also ich hatte persönlich gar keine Ahnung, wofür das Ding eigentlich da ist, außer dass ich halt irgendwann mal lernen musste, wie es heißt. Übrigens, ich saß in dem geheimen Projekt, saß ich morgens und hatte keinen Zugriff auf ein Anatomiebuch, sollte das aber erklären und bin ums Verrecken nicht drauf gekommen, dass der Sokus Alaris Sokus Alaris heißt. Und es ist so geil, ich konnte einfach auf Instagram gehen und da hat mir eine Zuhörerin geschrieben, wie der heißt. Vielen Dank, Linda. Und das war mega cool. Egal, auf jeden Fall, dieser Sokus ist im Endeffekt dafür da. Also, Hunde saugen Luft durch die Nasenlöcher ein, die vorher angefeuchtet wurde. Dann können sie durch diesen Schlitz an der Seite gleichzeitig Luft hinauspressen. Und was passiert ist? So eine Art Verwirbelung in der Nase. Und diese Verwirbelung sorgt dafür, dass Geruchsstoffe, die verklumpt sind, sich aufteilen und von mehr Zellen wahrgenommen werden können. Und dadurch riechen sie noch mal besser. Okay. Und das haben die, das hat das Team Horowitz zum Beispiel über so, die haben so vernebelte Luft quasi, also dass du Luftmoleküle sichtbar machst, haben sie in so Ultrazeitlupe aufgenommen, wie das beim Hund dann rein und raus geht. Und das ist mega, mega cool.
Ich wusste nicht also mal, dass Geruchsstoffe verklumpen können.
Ja, das ist im Endeffekt, also meine Tochter, wenn die ihren Brei isst, macht die warum machen das? Das machen viele Kinder, warum machen die das? Weil durch diese Vibration man mehr schmeckt. Ihr könnt das ja mal probieren, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, falls ihr Bock auf Rotwein habt, ja, dann trinkt mal einen Rotwein und summt mal dabei, wenn ihr den im Mund habt, da schmeckt man mehr.
Okay, jetzt wird's abgedreht.
Ja, aber es ist der absolut gleiche Effekt, weil sich die Geruchs- bzw. hier Geschmacksmoleküle einfach über mehr Oberfläche verteilen. Und dadurch nimmt man einfach mehr wahr. Funktioniert tatsächlich. Funktioniert auch, wenn ihr Schokolade isst oder, keine Ahnung, sonst irgendwas macht. Und Hunde machen das automatisch, wenn sie einatmen. Das ist viel cleverer als das, was wir machen, weil wir ja durch unsere relativ stumpfsinnigen Nasen so, wir atmen Luft ein, dann bleibt die da und dann atmen wir sie wieder aus. Aber durch dieses Verwirbeln nehmen Hunde einfach extrem viel mehr wahr. Da hört es aber nicht auf. Zum Beispiel, ich gebe nur noch ein weiteres Beispiel und dann müsst ihr euch das Buch kaufen. Das kostet irgendwie einen Zehner, wirklich. Und ich glaube, das sollte jeder Tiermediziner gelesen haben, weil es auch ganz viel um wie Hunde Stress wahrnehmen beim Menschen und so geht. Also ich könnte jetzt immer weiter darüber erzählen, das ist wirklich faszinierend. Aber das letzte Beispiel, das ich gebe, ist ebenfalls Geruchssinn. Bloodhounds, ja, die sind ja relativ nah am Boden gebaut. Und das hat den Zweck natürlich, dass die Nase relativ nah am Boden ist und die mit ihrer Nase die ganze Zeit die Spuren verfolgen können. Die haben aber auch diese Hängeohren.
Ja. Yeah.
Und mir war das überhaupt nicht bewusst. Die haben auch mit dieser Vernebler-Technik und Zeitlupenaufnahmen festgestellt, dass die Ohren, die schlackern hin und her und wirbeln dabei Geruchsstoffe vom Boden auf, sodass die Hunde mehr riechen. Das heißt, die gehen mit der Nase drüber, schlackern das mit ihren Ohren auf und dann haben die auch noch
machen
diese...
Machen die das aktiv, wirklich? Kann man das beobachten?
Nein, nein, nein.
Okay.
Das ist passiv.
Yeah.
Die sind einfach dahin... Also, wir haben ja Hunde gezüchtet,
yeah,
und haben die besonders gut riechen können, einfach mit denen weitergezüchtet.
Yeah.
Und da ist dann indirekt, wir wussten das nicht, aber dadurch ist rausgekommen, dass diese Hunde, die herabhängende Ohren lange haben, dass die halt besser riechen können, weil die Ohren einfach hin und her schlackern, wenn die laufen. Passiv. Und dann sabbern die ja auch noch, diese Bloodhounds. Das ist natürlich auch wieder der gleiche Effekt, dass die in diesem Sabber mehr Geruchsstoffe wahrnehmen, denen sie dann quasi schmecken können. Also wahnsinnig faszinierend.
Okay, verrückt. So, no? Aber mich interessiert immer noch, wie kommt man, also ich meine, ja gut, du kannst diese Luftverwirbelung sichtbar machen, aber wie kriegst du denn raus, in welcher Art und Weise der Hund seine Umgebung wahrnimmt? Oder ist es genau das, was du nicht spoilern willst? Weil ich verstehe immer noch...
Da gibt es im Endeffekt nichts zu spoilern. Die haben sich das einfach sehr genau angeschaut. Also die haben jetzt, es gibt keine geheime Technik oder irgendwas, oh, die haben jetzt dieses Experiment erfunden. Die haben einfach sich nur die Mühe gemacht, als Erste, sich Hunde mal unvoreingenommen anzuschauen und mal zu schauen, was die machen und wie die es machen. Zum Beispiel ein weiteres Beispiel war, ob Hunde überhaupt sich über ihre Größe bewusst sind.
Mhm.
Weil so ein Chihuahua ja irgendwie mit einem, mit einer dänischen Dogge erstmal genauso spielt, wenn er ein selbstsicherer Chihuahua ist, wie mit einem anderen Chihuahua.
Mhm.
Und dann haben die sich halt angeguckt, ob es da in dem Verhalten irgendwelche Unterschiede gab. Das klingt jetzt trivial, so hätte man auch vorher machen können, ist aber wahnsinnig viel Arbeit, weil die sich zum Beispiel angeschaut haben, wenn Hunde sich zum ersten Mal sehen, wie die Blickkontakt halten, mhm. wie die den Kopf erwenden, wer den Kopf erwendet, wer wie weit den Kopf erwendet, was sie dabei machen, wann dann die Augen wieder zurückwandern, ob das Gesicht abwenden auch gleichzeitig bedeutet, dass sie nicht mit den Augen gucken und so weiter und so fort. Mhm. Also da gibt es unglaublich viel zu beobachten und da haben die hat die Arbeitsgruppe von ihr sich halt die Mühe gemacht über Jahre, das mal alles sich anzuschauen und das hat sie in diesem Buch zusammengefasst. Da gibt es noch einen Nachfolger, den werde ich auch mal lesen. Und es hat ja, für mich hat es einfach viel erklärt. Zum Beispiel so dieses, also jetzt wirklich ein ganz stumpfes Beispiel. Hund kommt in die Tierarztpraxis, ist auf einmal mega nervös. Der war aber noch nie in dieser Tierarztpraxis. Ja, der riecht, dass da Stress ist. Was bedeutet das denn genau? Die haben sich halt angeschaut, was das genau bedeutet, was die da an Stresshormonen tatsächlich wahrnehmen können und haben da Experimente mit den Besitzern durchgeführt und das ist auch hier drin beschrieben, extrem faszinierend. Zum Beispiel können Hunde nicht nur Stress riechen, sondern auch Trauer. Das war mir nicht bewusst. Ja. Also wenn ein Mensch traurig ist, das können Hunde riechen, ohne dass sie den Hund sehen, den Menschen sehen.
Crazy, ja.
Ja, total abgefahren. Okay. Ja, was das im Endeffekt für mich übergeordnet bedeutet. Hunde sind für mich ein Paradebeispiel dafür, dass wenn wir Menschen aufhören, unsere vorgefertigten Meinungen immer mitzunehmen und unsere Eindrücke auf alles, auf unsere gesamte Umwelt zu projizieren, dann beginnt langsam so ein gewisses Verständnis. Und das ist bei Katzen, glaube ich, noch mal extremer, weil Katzen ja gar nicht so stark an unsere Menschen angepasst sind, weil Hunde, glaube ich, sehr viel von unserem was wir missverstehen, kompensieren, weil sie einfach nett sind und uns gefallen wollen. Mhm. Katzen machen das nicht. Deshalb, ich habe es bisher noch nicht gefunden, falls irgendjemand das kennt, dass es solche Forschung auch auf Katzenseite gibt, dann schickt mir das doch mal bitte, das würde mich sehr interessieren. Aber bisher habe ich das in diesem Ausmaß wie bei Inside of a Dog von Horowitz noch nicht gefunden. Ja,
es gibt doch auch so Beobachtungen, dass Hunde anfangen zu übersetzen. Also, dass sie sich Kommunikationswege vom Menschen anschauen und sich anpassen, irgendwie so ein Lächeln imitieren oder so.
Ja, genau. Hier das Dalmatiner-Grinsen und so, ne?
Ja.
Ja. Ja, genau. Ja, das dann, da erinnere ich mich noch dran, hatten wir in der Vorlesung so ein Foto von einem Dalmatiner, der halt einfach mega die Zähne gefletscht hat und mega böse aussah. Der hat aber gegrinst, weil er dachte, ja hier, der Mensch lacht ja so, dann muss ich das wohl auch machen. Ja. Spannend. Ja, das war mein Thema. Wir verlinken das, auch den Podcast kann man sich mal anhören. Da erzählt die Dame schon sehr viel aus dem Buch, also zumindest das sollte man sich auf jeden Fall mal anhören.
Okay. Ja, du hast mir ja schon mal davon erzählt, da habe ich noch gedacht, ah ja, okay, cool, ganz nett, aber ja, jetzt bin ich überzeugt.
Na, voll gut. Das war das Ziel, hervorragend. Neujahrsresolution 1, zack, abgehakt.
Sehr schön, dann können wir jetzt weiter reinstarten.
Ja, ich habe noch eine Sache, ich habe eine Zuschrift bekommen, ich sage jetzt mal nicht von wem, ich habe eine Zuschrift bekommen, dass wir doch bitte nächstes Jahr dann die Folge BMJ Weihnachtsspecial über die Sex-MRT-Studie machen sollen.
Ja,
das schien auf Interesse gestoßen zu sein. Machen wir.
Okay. Ja, der Wunsch wird notiert. Schauen wir mal.
Ja, ihr Perversen.
Ja.
Okay, alles klar.
Alles klar, Karim. Dann bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen.
Jo, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch ihr Wünsche habt für Themen, die vielleicht nicht nur Sex-MRTs sind, dann schreibt uns doch eine Nachricht an breakingbad@gmail.com oder ihr schreibt mir bei Instagram unter @der-YouTube-Tierarzt. Bis dann!